Im Podcast Zeiten der Gegenwart, Gespräche über Literatur und Gesellschaft, sprechen wir heute mit Amir Eschel. Er ist Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University und mit Thomas Spahr. Er ist Editor at Large des Suhrkamp Verlags in Berlin. Dieser Podcast ist eine Koproduktion vom Wochenmagazin Tachles und dem Suhrkamp Verlag. Deutsche und Juden, ein ungelöstes Problem, hieß eine Diskussion, die im August 1966 im Rahmen des Jüdischen Weltkongresses in Brüssel stattfand. Fünf Männer ungefähr einer Generation, Deutsche und Juden, fragten, was beide Nationen verbindet und was sie trennt. Ein Buch, das in einer Neuauflage bzw. in einem Neudruck im Jahre 2024 neu herausgebracht wurde, mit einem neuen Vorwort. Über dieses wollen wir sprechen, nicht nur, weil es neu erschienen ist, sondern weil die Texte zeitlos sind darin und Antworten liefern für Debatten, die schon seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegen. Amir Eschel, vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie die Relevanz des Buches für heute aus Ihrer Sicht gewährleistet ist und warum Sie eigentlich für dieses Projekt sich engagiert haben?
Ich glaube, die Relevanz für mich besteht darin, dass der Band die Frage aufstellt, was der Wert der Begegnung oder des Gespräches also zwischen den beiden sozusagen zu bedeuten hat, Deutsche und Juden. 21 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs trafen sich also diese Leute zusammen, um zusammen zu sprechen, um vorzutragen, ihre Gedanken, ihre Vorstellungen, ihre Perspektiven präsentieren. Und für mich, auch wenn man sich also die historische Zusammenhänge damals ganz genau anschaut, aber auch aus heutiger Perspektive ist das Wichtigste die Frage, was bedeutet das, miteinander zu sprechen, miteinander zusammenzukommen, in einer Situation, wo die historischen Bedingungen, die historischen Zusammenhänge, ein Gespräch fast unmöglich zu sein scheinen, wo ein Gespräch kaum möglich ist. Dennoch kommen Menschen zusammen, um miteinander über das Unbegreifbare zu diskutieren, Perspektiven auszutauschen. Und das finde ich faszinierend, wenn man über diese Zeit nachdenkt, das heißt 1966, aber auch über die heutige Zeit. Was heißt es heutzutage, wenn Menschen zusammenkommen, vor allem also Denker, Wissenschaftler und so weiter und so fort, um miteinander ja über das Undenkbare, Unmögliche zu diskutieren, Deutsche und Juden.
Diese Menschen, die damals zusammengekommen sind und auch in diesem Buch vereint sind, sind Gershom Scholem, Golo Mann, Salove Baron, Eugen Gerstenmaier und dann Nachum Goldmann, der damalige Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Thomas Spahr. Das sind natürlich Geistesgrößen, die zum Teil in ihrem Verlag auch in anderer Form erschienen sind, im Suhrkamp Verlag. Aber dieses Buch wurde schon damals so publiziert. Das heißt, es muss eine unglaubliche Relevanz gehabt haben, diese Texte.
Es hatte zunächst einmal eine politische Relevanz. Das heißt, es war die erste Begegnung, offizielle Begegnung von Deutschen und Juden, von Repräsentanten des Judentums wie, wenn man das so sagen darf, des Deutschtums, da merkt man schon die ganze, ja, wie soll man sagen, Asymmetrie dieser Begegnung oder dieses auch leicht Wackelige der Begegnung, nämlich auf dem Jüdischen Weltkongress. Und das war ein Politikum, das hat zu Angriffen geführt in Israel, in der jüdischen Welt. Das war nicht selbstverständlich. In Deutschland hat man das respektvoll zur Kenntnis genommen. Es war auch erst möglich, ein Jahr nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem Staat Israel und Deutschland. Wir vergessen immer, wie lange die Bundesrepublik Deutschland Zeit gebraucht hat, diplomatische Beziehungen zum jüdischen Staat aufzunehmen.
Dieses Deutsch und Juden hat auch noch eine zweite Ebene und Sie selbst, Thomas Spahr, beschreiben das im Vorwort. Da kommen wir auch gleich zu Nachum Goldmann, weil er war die entscheidende Figur. Er hat, glaube ich, seine Biografie genannt, die Biografie eines deutschen Juden. Also er hat sich sehr stark über das definiert und der war wahrscheinlich auch die Brücke zu diesem Dialog.
Das war sicher ein Hauptpunkt seiner Argumentation, dass Deutschtum und Judentum zusammenführen wollte. Also dass er sich wirklich in der ersten Hälfte seines Lebens ganz als deutscher Jude gesehen hat, auch mit einer gewissen Begeisterung für den Ersten Weltkrieg. Und dass er diese Perspektive natürlich relativiert hat nach der Erfahrung des Holocaust. Und darum ist Nachum Goldmann, wenn Sie so wollen, der Präzeptor dieser Begegnung. Er hat die zusammengeführt, er hat die Menschen zusammen angesprochen. Er war auch derjenige, der Konrad Adenauer bei einer legendären Reise im gleichen Jahr 1966 nach Jerusalem begleitet hatte zum ersten offiziellen Besuch.
ein Kontrahent in der Debatte, und vielleicht können Sie uns das erklären, Amir Eschel, war ja irgendwo auch Gershom Scholem, der sich abgesetzt hat in der Koexistenzfrage von Juden und Deutschen. Das hat immer geheißen, das wäre eigentlich eine Symbiose. Er hat dagegen argumentiert. Können Sie uns das mal erklären? Das muss ja heute ganz anders verstanden werden als damals.
Scholem war sehr kritisch der Vorstellung gegenüber, dass es jemals eine Symbiose gegeben habe zwischen Deutschen und Juden. Das kann man sehr genau nachvollziehen. Verstehen. Das Wort Symbiose ist ja groß und bedeutet sehr viel. Man kann Scholems Zweifel sehr gut akzeptieren, ob es jemals eine Symbiose gegeben hat. Aber Scholem, meine ich mindestens, geht es darum, mehr als diese These von der deutsch-jüdischen Symbiose abzulehnen. Er ist ganz skeptisch, also über die Möglichkeit eines Gespräches zwischen Deutschen und Juden. Und diese Skepsis ist ganz genau und ganz deutlich anzuhören, wenn man seinen Vortrag damals liest in Brüssel. Ich finde, gerade aus heutiger Perspektive ist es ganz interessant, darüber nachzudenken, ob diese Skepsis zu rechtfertigen ist. Da bin ich eher skeptisch.
Ihr zusammen habt ja das Vorwort geschrieben zu diesem Band. Wie war denn die Zusammenarbeit gerade in solchen Fragen zwischen euch? Habt ihr da einheitlich das Gleiche geteilt oder war das ein großer Kampf, um zu diesen Konklusionen zu kommen?
Man darf vielleicht, oder darf ich das verraten, dass Amir eher der These zuneigt von einer deutsch-jüdischen Symbiose, während ich eher die Skepsis von Scholem für richtig halte. Das war sehr interessant. Amir lebt und arbeitet seit vielen Jahren in den USA. Und es gibt einen Teilnehmer, das ist Salovey Baron, ein wirklich erlauchter Geist deutsch-jüdischer Geschichtsschreibung, der sehr stark die These macht, dass es eben auch eine Perioden der deutsch-jüdischen Symbiose gegeben habe und der Koexistenz, und der die auch anführt über lange Zeit. Insofern prallten da auch zwei Perspektiven aufeinander. Es versteht sich fast von selbst, dass man nach dem Zivilisationsbruch von 1945, nach der Zeit, nach diesen 12 Jahren des Nationalsozialismus, eher der These zuneigt, dass die deutsch-jüdische Symbiose ein Irrtum von Beginn an war, weil alle, die nach 1933 dieser Idee noch anhingen und sich in Sicherheit wiegten mit dieser These, dem Untergang bestimmt waren.
Diese These wird dann nochmals kontextualisiert oder reflektiert, auch in zwei Namen, die da partizipierten, zwei Nichtjuden, Goloman und Karl Jaspers. Es wird im Buch auch erwähnt, dass sie so losgelöst vom Judentum nicht waren. Und dennoch, was haben die beiden eingebracht in diesen Diskursen, diese Debatte? Immerhin war Karl Jaspers lebensgefährdet durch seine Frau, die jüdisch war. Die haben dann im Exil in Basel gewohnt, beziehungsweise er ist nach Basel gekommen, wurde da Professor. Was ist seine Rolle in der ganzen Geschichte?
Karl Jaspers ist in gewisser Weise der Philosoph der moralischen Wiederaufrichtung oder des Versuchs einer Wiederaufrichtung des deutschen Volkes als Ganzen. Er hat die entscheidenden Fragen nach der Schuld, nach der Kollektivschuld, nach der politischen Entwicklung in der Bundesrepublik gestellt. Ein Jahr vor dieser Zusammenkunft hat er einen aufsehenerregenden Aufsatz oder ein Buch veröffentlicht, Wohin treibt die Bundesrepublik? Er sah sie auf einem Weg, wo heute viele auch Deutschland sehen, das vereinte Deutschland, nämlich auf einem Weg nach rechts. Er verkörpert so etwas wie das moralische Gewissen. Und weil Sie zwei erwähnt haben, darf ich noch an einen dritten erinnern. Es ist Goloman als zweiter, der zum politischen Exil gezwungen war, auch durch die Familiengeschichte. Und der dritte ist Eugen Gerstenmaier. Eugen Gerstenmaier ist ein Mann der bekennenden Kirche, im Widerstand gegen den Nationalsozialismus gewesen, der darunter auch gelitten hat. Anders wäre eine Teilnahme an diesem Gespräch auch gar nicht möglich gewesen. Also man hätte da keine alten Nazis einladen können, wären sie auch noch so federführend gewesen. Und Eugen Gerstenmaier verkörpert so etwas wie das politische Deutschland, der zweithöchste Repräsentant des Staates.
Gerade das Wort Verantwortung finde ich da sehr, sehr wichtig. Bei Jaspers, es geht nicht um Schuld, es geht um Verantwortung. Und Jaspers, gerade aus philosophischer Sicht, macht das Wort, diese Vorstellung sehr, sehr wichtig. Ich finde gerade im Zusammenhang dieses Gespräches 1966, ist es wichtig, darüber nachzudenken, was Verantwortung damals hieß und was das Wort heute bedeutet.
Man muss sich vor Augen halten, dass die Konferenz 1966 hat ja über 10 Jahre danach stattgefunden, also nach dem Gesprächsbeginn zwischen Konrad Adenauer und Ben-Gurion, über 10 Jahre nach dem Gespräch zwischen Adenauer und Nachum Goldmann über die Frage der Restitution oder wie viel ist ein Menschenleben wert, das ausgelöscht wurde. Wie deuten Sie diese Bedeutung der Konferenz in Ihrer Zeit? Hatte die eine Breitenwirkung damals in die Gesellschaft oder war das unter ferner Liefen?
Also ich glaube nicht, dass man von einer Breitenwirkung sprechen kann, dieser Beiträge, dieses Buches. Es war auch in gewisser Weise eine Rekapitulierung, ein wenig so wie Amir das eben dargestellt hat. Man hat, und in Ihrer Frage tönte es eben auch an, es hat politische Gespräche gegeben über Restitution, über Geld, das man zahlt, über Transferleistungen, über Restitution. Aber die geistige Dimension, die hat man nachgeholt. Insofern ist das eine nachgeholte Reflexion, die eine gewisse Summe zieht, die so etwas wie eine geistige Verortung der beiden, der deutschen und der jüdischen Delegation des Jahres 1952 in Wassenaar, in diesem niederländischen Wasserschloss, darstellt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Man darf nicht vergessen, dass dieser Band 1967 erschienen. 1967 war der Siedepunkt der studentischen Unruhen in Frankreich, aber auch in Deutschland. Der 2. Juni 1967 ist dafür ein markantes Datum. Die Studenten waren aufgewühlt. Sie haben nach der Verantwortung ihrer Väter für den Nationalsozialismus gefragt. Sie haben keine zureichenden Antworten bekommen. Und ich glaube, dass das alles mit hineingespielt hat.
Also gleich nach dem Kongress fliegt Nachum Goldmann nach Israel, um an verschiedenen Gesprächen, Diskussionen teilzunehmen und wird in Israel also sehr stark angegriffen wegen seiner Rolle in diesem Kongress. Man wirft ihm vor, dass er vom anderen Deutschland gesprochen habe, dass er sozusagen also über Versöhnung und was weiß ich, also Verzeihung und Vergessen spricht und dafür wirbt. Es ist richtig interessant zu sehen, wie Goldmann darauf reagiert und zwar sehr vehement. Er lehnt das alles ab und bedeutet oder sagt sehr klar und deutlich, dass es an der Zeit ist, dass Deutsche und Juden miteinander sprechen, zusammenkommen, dass diese Begegnung an sich sehr wichtig ist, ohne von Versöhnung oder Vergessen zu sprechen. Und ich finde, diese Position, die Goldmann damals vertreten hat, hat sehr dafür beigetragen, dass also vor allem Israelis und Deutschen in den kommenden Jahrzehnten also immer enger zusammengearbeitet haben, auf allen Gebieten. Gerade aus heutiger Sicht finde ich das sehr interessant und wichtig, darauf hinzuweisen.
Auf diese heutige Sicht möchte ich doch kurz kommen. Es ist zwar 1966, 21 Jahre nach dem Holocaust. Wir sind jetzt wenige Monate nach dem 7. Oktober und inmitten eines Krieges und dennoch die Frage zu den Mechanismen solcher Entwicklungen von Dialog nach Schrecken und nach solchen historischen Einbrüchen. Wie seht ihr das im Kontext dieses Buches? Immerhin hatte man damals Geistesgrößen, mit denen man auf allen Seiten diesen Dialog führen konnte. Heute fragt man sich, wer wären die Gershom Scholems, die Barons, die Goldmans von heute, die man auf allen Seiten braucht?
Also ich glaube nicht, dass wir auf die verzichten müssen. Wir haben erlauchte Geister wie Amos Oz gehabt. Wir haben David Grossmann. Wir haben israelische Autoren, die uns jedenfalls als Deutsche den Spiegel vorhalten. Ich glaube, umgekehrt in der Perspektive, wenn wir nach deutschen Autoren fragen, die sozusagen sich für diesen Dialog interessieren, für diese Fragen des Deutschen und des Jüdischen, da wird es ein bisschen schwieriger. Aber wir haben auch da, würde ich sagen, erlauchte Geister wie Hertha Müller. Wir haben Jürgen Habermas, der darüber nachgesonnen hat. Ulrich Beck, wir haben in den verschiedenen Forschungszweigen ein großes Bemühen, Israel zu verstehen, die deutsch-israelische Geschichte voranzubringen. Wir haben nach diesen in den vergangenen 50 Jahren ja doch so etwas wie einen Aufbau jüdischer Wissenschaft oder Wissenschaft des Judentums in Deutschland erlebt.
Und ich würde auch hinzufügen, dass es mittlerweile in Deutschland eine ganze Reihe israelische jüdische Autoren, Schriftsteller, Künstler gibt, die sich in Deutschland einigermaßen zu Hause fühlen und sich dem Deutschen annähern, dem deutschen Geistesleben, der deutschen Kultur, der heutigen deutschen Kultur. Und das finde ich an sich wirklich eine unglaubliche Entwicklung, wenn man darüber nachdenkt, also was letztendlich weniger als ein Jahrhundert zuvor stattgefunden hat.
Das heißt aber auch, dass gerade nach solchen historischen Einbrüchen, nach solchen politischen Konflikten ist dann doch die Ebene der Kultur, der Literatur eine ganz wichtige für eine Art Dialog, die etwas entkrampfter, etwas offener sein kann. Oder wie seht ihr das?
Kultur kommt in gewisser Weise immer zu spät, wenn es politische Konflikte gibt, aber sie könnte die politischen Konflikte eindämmen, sie könnte sie reflektieren oder sie tut es auch. Ihr zu spät kommen hat damit zu tun, dass die Geschichte von politischen Triebkräften bestimmt ist und Autoren eigentlich einen Blick zurück darauf werfen. Also die Eule der Minerva beginnt wirklich ihren Flug in der Dämmerung und nicht im Tagesanbruch.
Ich finde es interessant, darüber nachzudenken, dass manchmal die Literatur in der Lage ist, über Sachen zu sprechen und zu reflektieren, die die Politik nicht kann, nicht in der Lage ist, nicht willig ist. Ein Beispiel dafür ist die hebräische Literatur und ihre Behandlung der israelisch-palästinensischen Konfliktes. Die hebräische Literatur sprach davon ganz ehrlich und ganz deutlich Jahrzehnte, bevor es der Politik möglich war.
Im Buch erwähnt ihr im Vorwort Martin Bubers Aufsatz von 1939 über das Ende der deutsch-jüdischen Symbiose. Der Essay von ihm schwingt immer wieder mal mit im Buch, ohne dass er so ausgesprochen ist. Das ist eine Art Seismografie oder etwas, was sich halt abgezeichnet hat. Dieser Martin Buber, der hat gefehlt an dieser Konferenz. Oder wie wäre er präsent gewesen, hätte er noch gelebt?
Wenn er noch gelebt hätte, wäre er präsent gewesen. Er wäre ein Verfechter über lange Zeit seines Lebens und Wirkens einer deutsch-jüdischen Symbiose oder überhaupt eines Dialogs. Er hat diesen Aufsatz über das Ende der deutsch-jüdischen Symbiose im Jahr nach seiner Auswanderung nach Israel ins Land Israel 1938 geschrieben, nämlich 1939, als der Zweite Weltkrieg begann. Er hat das mit der Schärfe wahrgenommen, dass hier ein Ende erreicht ist im substanziellen Austausch von Deutschen und Juden. Und er war damit nicht allein. Im Jahr 1959 hat Sigmund Katznelson eine Anthologie jüdischer Dichtung auf Deutsch herausgebracht und hat gesagt: Nie wieder werden Juden auf Deutsch dichten. Er ist widerlegt worden. Es ist ein Buch, was im jüdischen Verlag erschienen ist. Er ist damit widerlegt worden. Einige Jahre später oder schon zu jener Zeit hat es Gedichte auf Deutsch gegeben und hat es einen Nachhall der deutschen Dichtung im Hebräischen gegeben. Denken wir an Yehuda Amichai, an Tuvia Rübner und andere Bedeutende.
Eine andere Geistesgröße und Kollege von euch, Literaturwissenschaftler, war Peter Sondi, der dann in der Edition, die damals rausgekommen ist, also in diesem Buch, ein Nachwort geschrieben hat. Wie muss man dieses heute lesen und verstehen?
Es war ein Radiobericht über diesen Band und er hat ein Resümee gezogen aus der Sicht eines ungarisch-Schweizer Juden, der in Deutschland 1966-67 lebt.
In diesem neu erschienenen Nachdruck ist das jetzt das Nachwort. Wie lest ihr diesen Text, wie lest ihr diesen Bericht sozusagen heute?
Also ich glaube, Sondi ging es darum, Scholems Beitrag vor allem ins Mittelpunkt zu rücken. Die waren miteinander bekannt. Ich glaube, Sondi wollte sich, soweit ich das beurteilen darf, an Scholems Seite zu stellen.
Also das ist sicher richtig, dass er die engste Freundschaft zu Gershom Scholem gehabt hat und dass er ihn deshalb auch so hervorhebt. Er hatte auch Erbitterung gegenüber Eugen Gerstenmeier als Bundespräsident. Er hat ihn mit philologischen Mitteln die stilistischen Entgleisungen eines deutschen Politikers protokolliert und wahrgenommen. Aber man sieht auch die ganze Skepsis von einem Juden, der in Deutschland, im Nachkriegsdeutschland lebt, der nicht wirklich teilhatte und der sich einige Jahre später entschlossen hat, in seine Wahlheimat in die Schweiz zurückzugehen. In dem Jahr davor hat er sich dann das Leben genommen. Also ist es auch ein trauriges Resümee dieses Nachworts.
Deutsch und Juden heißt das Buch, über das wir sprechen, Dokumentation einer Debatte. Wir sprechen nicht nur darüber, weil das Buch jetzt neu aufgelegt, neu herausgekommen ist, sondern weil das Thema Deutsch und Juden jetzt aufgrund der Aktualität einfach wieder in einem ganz aktuellen, brisanten, hochpolitischen Umfeld stattfindet. Viele deutsche Juden fragen sich im Moment der Reaktion auf den Gaza-Krieg, ist das noch unser Land? Die Staatsräson auf der anderen Seite der deutschen Politik, die sich hinter Israel lange Monate jetzt gestellt hat, ist etwas, was es damals so sicher nicht gegeben hat vor dem Zweiten Weltkrieg. Also, wie versteht ihr dieses Buch in dieser aktuellen Debatte?
Als wir diesen Band geplant haben, haben wir noch nicht an den 7. Oktober denken können. Es war davor. Und der 7. Oktober war wirklich auch eine Zäsur in unserer Zusammenarbeit. Dieser Band hat einen israelischen Herausgeber und einen deutschen Herausgeber. Und natürlich rekapitulieren wir auch durch unser Leben, durch unsere Zusammenarbeit etwas von diesem Gespräch, über das wir dort sprechen. Und das hat natürlich ganz stark und unmittelbar eingewirkt auf das Leben von Amir und von seiner Familie in Israel, auf Freunde, die ich dort habe in Israel. Und insofern sind viele Fragen, stellt dieser Band neu, er rückt ein zentrales Problem wieder ins Zentrum der Betrachtung, ob und wie das Leben von Deutschen und Juden möglich ist und ob und wie es eine Symbiose geben kann und geben wird von Deutschen und Juden.
Amir Eschel, Thomas Spahr hat es gerade beschrieben, wie persönlich Sie auch und betroffen sind von dem, was sich nach dem 7. Oktober entwickelt hat. Was hat sich für Sie da geändert in der Perzeption, aber im Blick auf dieses Buch und auf dieses Thema?
Was ich wirklich fasziniert finde, also gerade im Hinblick auf den 7. Oktober, ist darüber nachzudenken, wie bedeutend Dialog, Gespräch, Begegnung ist, auch wenn das überhaupt nicht, was sich vorstellbar zu sein ist. Das finde ich eben so faszinierend, wenn man die Beiträge aus heutiger Sicht liest. Wenn Deutsche und Juden 21 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zusammenkommen konnten und miteinander diskutieren, sprechen, auch nicht einverstanden, nicht im Einverstanden sein. Ja, muss man schon drüber nachdenken, also warum ist es unmöglich für Israelis und Palästinenser, also etwas Ähnliches zu tun? Es gab immer wieder Versuche, es gab Annäherungen, es gab verschiedene Verträge und dann immer wieder diese Rückschläge auf die Katastrophen, wie wir sie seit dem 7. Oktober erleben. Für mich persönlich stellt dieser Band wirklich eine Art Modell dar, darüber oder dafür, dass wir wirklich keine Alternative zum Dialog haben. Man kann mit Gershom Scholem sprechen, also an die Möglichkeit einer Symbiose zweifeln, an die Möglichkeit eines Dialogs zweifeln, das ist schön gut. Und dennoch muss man sich fragen, was ist dann die Alternative? Schweigen, miteinander nicht sprechen, nicht zusammenzukommen. Ich glaube, die heutige Situation im Nahen Osten lehrt uns eben das Gegenteil. Dass auch wenn es wirklich undenkbar zu sein scheint, gibt es gar keine Alternative zum Dialog. Und dass es möglich war, damals in Brüssel 1966, spricht Bände und hat auch für uns heute, meine ich, sehr viel zu bedeuten, wenn man über den Nahen Osten heutzutage nachdenkt. Eine Stimme, die damals in Brüssel wirklich gefehlt hat, meine ich, ist die Stimme Hannah Arendt. Die wäre, glaube ich, eine sehr interessante Teilnehmerin gewesen, wenn man sie eingeladen hätte. Ich zweifle, ob Nahum Goldmann sie eingeladen hätte damals. Aber wenn wir uns vorstellen können, dass sie damals mit dabei gewesen wäre. Ich meine, Hannah Arendt würde über den Begriff Pluralität dort sprechen, über die Tatsache, dass wir als Menschen grundverschieden voneinander sind, dass wir nie ganz identisch sind, dass wir im Dialog immer grundunterschiedlich sind. Und dennoch ist es wichtig, im Dialog miteinander zu sein.
Ich würde Amir da sanft widersprechen. Hannah Arendt war präsent durch ihren akademischen Lehrer Karl Jaspers, der genau ja diese These vertreten hat. Ein Gespräch zwischen Deutschen und Juden, überhaupt schon die Vorstellung von Kollektiven, sei verkehrt. Man könne nur ein Gespräch zwischen einzelnen Menschen mit ihren Idiosynkrasien, mit ihren Meinungen, mit ihren Verdrehtheiten und Überzeugungen führen. Diese These hat er sehr stark gemacht und die hätte, das sehe ich so wie an mir, die hätte Hannah Arendt ganz genauso auch verfochten. 1965 erschien, glaube ich, die deutsche Ausgabe von Eichmann in Jerusalem, vielleicht aber auch 1963 jedenfalls im Original in Englisch, auf Englisch. Und das hat eine solche Erbitterung gegen Hannah Arendt in der jüdischen Welt ausgelöst, dass gar nicht denkbar war, dass sie eingeladen worden wäre. Und sie hätte aber diese These, sie hätte sich gegen das Konzept der Kollektive gewandt. Da bin ich mir ganz sicher, auch gegen die Vorstellung von substanziellen Deutungen von Deutschen und Juden als nationalen Entitäten. Da bin ich mir ganz sicher.
Deutsche und Juden ist ein Echo aus der Vergangenheit mit der beschriebenen Relevanz für heute. Und dieses Echo ist auch deshalb möglich, weil der jüdische Verlag, der zum Suhrkamp Verlag gehört, diese Autorinnen und Autoren von damals hegt und pflegt, aber immer wieder neu herausgibt. Thomas Spahr, Sie sind der Herausgeber, der verantwortliche Programmleiter vom jüdischen Verlag. Man hört immer wieder, ja, das sind ja alte Stoffe, die haben ja heute keine Relevanz mehr. Ist das wichtig? Und man sieht, dass es eben doch wichtig ist, dass Verlage sich um solche Stoffe kümmern.
Und das ist enorm wichtig. Und dieser Band hat auch einen Anstoß gegeben, weil Gershom Scholem dafür plädiert hatte, dass er aufgenommen wird in das Suhrkamp-Programm. Und Gershom Scholem ist so etwas wie einer der Gründungsväter der neuen Gründung des jüdischen Verlags im Suhrkamp-Verlag. Dieser Sammlung von einer besonderen Tradition. Suhrkamp-Kultur meint einfach Restitution deutsch-jüdischen Gedankenguts in einem Verlag.
Dieser Verlag existiert heute noch und er bringt auch heute noch Bücher heraus. Vielleicht können Sie uns noch zum Schluss kurz erklären, was ist eigentlich die Programmatik eines Verlages in Deutschland, der sozusagen das Thema Deutsche und Juden zum Programm gemacht hat, währenddem es andere Verlage aus dieser Zeit ja schon nicht mehr gibt.
Also ich glaube, dass so ein Buch Deutsche und Juden eigentlich sowas wie ein Herzstück ist, weil es das etwas erklärt. Also ein Buch wie Fania Oos Salzberger und ihr Vater Amos Oos bei uns herausgebracht haben, Juden und Worte, steht in dieser Tradition. Gedichtbände, die wir herausgebracht haben, eine Geschichte der israelischen Literatur, Bände über die israelische Gesellschaft, Fragen nach dem Antisemitismus, die Geschichte des Berliner Antisemitismusstreits, jüdische Städtebilder. All das sind Stationen einer deutsch-jüdischen Geschichte. Im Grunde ist der Verlag ein Beweis einer Symbiose, auch im Widerspruch.
Zum Schluss die Frage an Amir Eschel. Wir haben in den letzten Monaten diese Proteste und die großen Fragestellungen, Herausforderungen an amerikanischen, an europäischen Universitäten gesehen rund um den Gaza-Krieg. Eigentlich eine Form des Protests an einem Ort, von dem man immer gedacht hat, das ist der Ort, wo man eigentlich wie früher in Brüssel über Lösungen diskutieren würde und nicht die Konfrontation sucht. In Stanford war es vielleicht ein wenig weniger hektisch als in Columbia, aber vielleicht können Sie doch noch ein Wort dazu sagen, weil dieser Kontext der Akademie ist hier natürlich auch im Buch sehr stark relevant. Das sind Menschen aus der Akademie, die Akademie ist zentral. Wie erlebten Sie diese Monate und wie sehen Sie oder blicken Sie auf diese Situation?
Das ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit. Die Proteste an sich finde ich wichtig, weil ich sie als eine Einladung zum Gespräch und zum Austausch bewerte. Natürlich sind unter den Protestierenden, unter den Demonstranten viele, die von der Sache nichts verstehen. Es gibt sehr viel Unwissen. Und es gibt auch, das muss man sagen, antisemitische Stimme unter den Demonstranten. Aber an sich finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man über die Gegebenheiten im Nahen Osten miteinander auch vehement, auch im Widerspruch, im vehementen Widerspruch miteinander diskutiert und spricht. Und ich persönlich finde es auch wichtig, dass es Stimmen gibt, die Israel kritisch gegenüberstehen. Und wenn ich Israel sage, meine ich die israelische Regierung, die israelische Politik. Man darf nicht alles so akzeptieren, wie es kommt, wie es ist. Man darf nicht die Politik des Staates Israels einfach ohne Bedenken begrüßen. Und die Proteste, die Demonstrationen haben da eine Rolle. Dennoch muss ich sagen, also manche der Sprüche und manche der Wortführer fand ich und finde ich nach wie vor sehr bedenkenswert, wenn nicht ganz und gar abstoßend.
Das Stichwort Boykott in eurem Buch in dieser Zeit findet man sowas nicht. Also Boykott, der heute gefordert wird, gerade an den Universitäten, das ist ja etwas Paradoxes fast.
Boykott ist das Ende des Dialogs, das Ende des Gesprächs. Nach dem Boykott oder mit dem Boykott kommen die Leute nicht zusammen. Das finde ich nicht nur schade, das finde ich tragisch. Wenn es zum Boykott kommt, dann hat man wirklich keine Möglichkeit, voneinander was zu erfahren. Das finde ich gefährlich und das muss man wirklich mit aller Vehemenz kritisieren und dem entgegenwirken.
Ich plädiere auch für Protest, aber eben auch das Lernen der Positionen anderer und der Kenntnis des Landes Israel, des Staates und seiner Geschichte.
Vielen Dank dafür für diese Diskussion, die auch gezeigt hat mit dem Band Deutsche und Juden, Dokumentation einer Debatte, dass solche Bücher eben Relevanz haben können. Gerade in der Jetztzeit herausgekommen ist das beim jüdischen Verlag im Surkamp Verlag. Thomas Spahr, Amir Eschel, vielen Dank für das Gespräch.